Ja, das ist ein bisschen eine Herausforderung, weil ich benutze ständig längere Texte, nicht nur drei Texten hier, drei Versen da, aber ich will eine Geschichte zeigen in dieser erste Teil von der Apostelgeschichte. Es ist eine Geschichte lang. Und wenn wir das kürzen zu ein oder zwei oder drei Versen, dann bekommen wir nicht die ganz große Geschichte dahinter. Und es ist schön, wenn wir das alles zusammenhören. Einfach passt dieser ganze Text zu dem letzten Text von unserer letzten Predigt zwei Wochen vorher, wo der lahme Mann geheilt war. Aber sie haben es prima gemacht, so viel Text zu lesen in andere Stimmen. Das war ganz gut. Vielen Dank. Das hat mich überrascht. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir haben so einen schönen Sommertag heute. Ne? Sonne scheint und es ist immer noch nur Frühling. Ne? Sommer ist nur noch ein paar Tage von uns weg. Es ist ungewöhnlich. In Australien fängt an eine Saison am 1. von Monat, nicht so an den 22. oder sowas. Aber für uns werde es schon Sommer sein. Aber das ist Frühlingwetter. Schön, oder? Wir haben uns Spaß dabei. Ich habe gelernt in Deutschland, da gibt es keine schlimme Wetter, nur schlimme Kleidung. Ist das das richtige Spruch? Ne? Deswegen habe ich kurze Hosen an. Ich habe keine Beine für kurze Hosen, aber es ist warm. Bitte verzeih mir. Ich mache das nur, wenn es warm ist. Normalerweise habe ich richtig lange Hosen an. Ich mag auch keine kurze Hosen an mich, aber es ist warm und ich muss das. Und das ist auch kein Schmuck, das ist, weil ich schwitze und dann muss ich das Schweiß abnehmen und deswegen ist es da dran, es ist kein Schmuck von meiner Arm hier. Okay. Ich frage mich immer, wenn ich sowas lese, dass überall, wo die Apostel hingingen, verursachten sie zu einer Tumult. Da war ein Menschenreihe. Die wollten die Mächte übernehmen. Überall, wo ich hingehe, trinken wir Kaffee und essen Kuchen. Das ist ein Unterschied. Mache ich was falsch oder haben die Aposteln irgendwas falsch gemacht? Haben wir die Kraft der Botschaft von Jesus verloren vielleicht? Weil da war Kraft hinter. Und deswegen haben sie die Leute, wollten es folgen und wollten nicht mehr folgen, die Mächte davor hergingen. Haben wir die radikalen Dinge vergessen, die passiert sind, um die religiösen Establishment unangenehm waren? Das war unangenehm für die Tempelpriester. Ein ganz normaler Mensch macht eine Wunder. Das gehört nicht dazu. Petrus, ganz normal, ein Fischer. Er stinkt wie Fisch. Er stinkt, wie er arbeitet. Und er hat diesen Mann geheilt. Er war lahm für 40 Jahre. Ein ganz normaler Mensch mit keiner Ausbildung. Aber wir haben die Mächte, sowas zu tun. Hier in den Tempel. Die bezahlen uns Geld dafür. Wir haben schöne Gold- und silberne Tore auf unserer Wände. Aber ein ganz normaler Mensch hat sowas gemacht. Haben wir die lebensverändernde Kraft vergessen, die vom Glauben von Christus ausgeht? Da gibt's Leben verändernde Kraft, immer noch heute, in der 21. Jahrhundert. Frisch von einem Wunder steht Johannes und Petrus im Tempel, mit einem frisch geheilten Bettler, der sich an sie klammert. Er hält fest an dieser Rettern. Und sie sagen zu ihm, wir haben dich nicht gerettet. Jesus hat das gemacht. Und die Reaktion des Tempels ist nicht etwa Jubel und Lob für Gott, der gerade eine Wunder vollbracht hat. Sie nehmen sie und werfen sie in den Knast. Was haben sie falsch getan, dass sie in den Knast gehen sollte? Das war nicht nur eine Kirche. Sie hatten ihre eigenen Mächte, ihre eigene Polizei, ihre eigenen Soldaten. Die könnten machen, was sie wollten mit ihren Menschen, sonst töten. Aber alles anderes können sie machen mit Juden. Sie haben jemanden geheilt und wurden in den Knast geworfen. Sie bekamen eine wütende Antwort. Wie könnte er es wagen, das zu machen? Was denkst du, dass du die Kraft hast, das sowas zu machen? Wie denkst du, dass du das machen kannst? Wie könnt ihr es wagen, die Auferstehung zu Toten zu predigen? Oh ja, das ist was anderes, von einem lahmen Mann zu heilen. Warte mal, jetzt ist die Geschichte was anderes. Warum reden sie über die Auferstehung und nicht über diesen lahmen Mann? Weil wir mussten wissen, das nennt die Sadduzäer. Und die glaubten nämlich nicht an die Auferstehung oder Töten. Die Pharisäer, wo Saulus und Paulus ein Teil davon war, glaubten an Auferstehung von den Toten, aber die Sadduzäer nicht. Und die hatten die Mächte im Tempel und die hatten die Mächte in Stadt und die zum ihnen gehört alle Land und Häuser und Platz. Sie hatten alle Kraft, in anderen Worten. Wenn mal die dachten, wenn man einmal tot war, war es die Ende. Dieses Leben ist alles, was es gibt. Glauben wir, dass dieses Leben alles, was es gibt, als Christen hier? Wer glaubt, dass es das andere Leben, das es gibt, das einzige Leben, das es gibt? Das dachten sie. Wir haben Hoffnung für ein anderes Leben. Sie hatten aufgrund ihrer Glaubenssysteme Macht über die Menschen. Weil, wenn das die einzige Leben, das wir haben, dann müssen dieses Leben, müssen wir schützen. Und müssen wir Angst haben für Mächte, die uns umbringen kann. Ich kann zu dir sagen, tu, was ich sage, oder bringe ich dich um. Und wenn du keine Glauben für Auferstehung hast, dann ist das eine wahre Bewährung. Ich habe Angst für mein Leben. Ich muss machen, was du sagst, weil ich will nicht sterben. Ich will auch nicht sterben, aber ich habe Hoffnung für eine andere Zukunft. Wenn du Angst in deinem Leben hast, hat jeder eine Art Macht über dich. Wenn ich sagen kannst, ich kann dich töten, dann hast du Angst von mir. Dann habe ich Kraft über dich. Aber was für eine Kraft ist das? Ist das eine wahre Kraft? Aber wenn es Leben nach dem Tod gibt, dann hast du die Hoffnung. Und so kräftige Mächte wollen nicht, dass Menschen Hoffnung haben. Wenn wir Hoffnung haben, dann haben sie keine Kraft über uns. Weil wir haben Hoffnung über was anderes. Mit ihrer Predigt wollten Petrus und Johannes sagen, dass das Tempel kein Macht mehr hat über das. Die Tempel hat keine Macht mehr. Es war einmal das größte Macht in dem ganzen Land, aber jetzt nicht mehr. Die nehmen wie viele Menschen diese Zeit? Haben sie genannt jetzt? Es war erst 12, dann 120, dann 3000. Wie viele jetzt haben wir heute gehört? 5000. Aber es war 5000 Männer. Ja, die haben die Frauen nicht genannt. Tut mir leid, das war 2000 Jahre vorher. Das war was anderes. Wenn wir zahlen Frauen und Kinder dazu, dann ist 5000 Männer viel, viel mehr. Ne? Dann vielleicht können wir 15, 20.000 sagen. In einer Stadt so groß wie Jerusalem, 2000 Jahre her, das war eine Menge Leute. Man kann verstehen, wie viel Angst diese Tempelmächte hatte, über was Johannes und Petrus da predigen. Es gibt nur einen Ort, wo echte Macht ist, und das Macht ist in dem Namen von Jesus. Der Name von Jesus ist der einzige Ort, wo Macht ist. Petrus und Johannes haben das gezeigt mit dieser Wunder von dem lahmen Mann. Petrus und Johannes klagen die Autoritäten an. Was für eine Kraft hatten sie hinter sich? Die sagen ganz bestimmt, den Mann hat ihr getötet. Mit Finger gezeigt. Ihr getötet. Der Mann, ihr getötet hat. Das ist die Macht, die wir haben. Daher kommt unsere Macht. Von diesem Mann, das du getötet hast. Das ist, woher unsere Macht kommt. Dann haben sie erstaunt. Aber diese Männer sind nur Fischermen. Die sind Fischer. Wie können sie so eine starke Glauben haben? Sie hatten eine ganz geheime Ausbildung. 3 Jahre mit Jesus haben sie ihm gefolgt und zugeschaut. Und das war eine mächtige Ausbildung. Besser als eine Ausbildung vom Tempel. Petrus und Johannes stellen den Macht, den religiösen Leiter vor ihnen in Frage. Wenn jeder, der in Autorität in den Tempels Frage stellen würde, würden sie ihre Macht verlieren. Das macht Angst. Und Chaos wird herrschen. Angst war die einzige Macht, die sie hatten. Manchmal, tut mir leid, aber Christen denken auch, dass Angst das beste Weg, die Evangelium zu verkünden ist. Hast du schon manchmal gehört, sowas wie, habt Angst vor der Hölle, also wenn du dich zum Himmel zu, das ist auch Angst für was Böses. Hast Angst vor der Hölle, dann musst du zu Jesus gehen. Aber das ist nur Angstmacherei. Wir haben das, ja, als wir Jünger waren in der Jugendgruppe, haben wir das Feuerversicherung genannt. Das war Versicherung gegen den Feuer. Wir wollten nicht ins Feuer gehen, dann nahmen wir Versicherung und dann waren wir getauft, weil wir wollten in den Himmel gehen. Das war Versicherung für uns, aber es war keine echte Glaube. Wir hatten nur Angst eigentlich für Hölle. Wir wollten da nicht gehen. Oder vielleicht hast du gehört, wenn du nicht dasselbe glaubst wie ich, dann bist du kein echter Christ. Du musst genauso glauben wie ich, dann bist du ein echter Christ. Das ist auch Angstmacherei. Die Jünger bekamen Ärger, weil sie den Bettler und Menschen und das Unrein Leuten in ihre Gruppe aufnahmen. Die Menschen, die normale waren, die ganz normale, ganz tägliche Menschen, haben sie aufgenommen in ihre Gruppe. Sie bekamen Ärger, weil sie Menschen aufnahmen, die aus dem Tempel ausgeschlossen waren. Petrus und Johannes hatten keine formale Ausbildung und weil sie Fischer waren, heißt das, dass sie waren ausgeschlossen von einer offiziellen Ausbildung. Weil du fängst an als junger Mann in Jerusalem, du lernst die Bibel und dann kommt deine Zeit, wenn du weitergehst und wählst du Rabbi oder nicht. Und sie haben gesagt, nee, du hast das Ausbildung nicht getroffen, geh zurück zu deiner Vater und mach deine Arbeit von deiner Vater. Und für Johannes und Petrus war das Fischer. Die gingen zurück zu ihrer Arbeit. Sie waren schon ausgeschlossen. Sie waren nicht gut genug. Und die Autoritäten des Tempels waren schockiert über ihr Wissen und sahen auf Petrus und Johannes herab, weil sie nicht als kompetent galten. Wie könnte diese inkompetenten Männer so stark zu uns sprechen? Sie galten nicht als kompetent, wortgewandt oder gar als würdig zu sprechen. Und auf einem Volksaufstand zu meiden, ließen sie sie gehen, befahlen ihnen, nicht mehr von Jesus zu sprechen oder in seinem Namen zu handeln. Könnten wir das auch annehmen? Wenn jemand kommt zu mir und sagt, Markus, sprech nicht mehr über Jesus, du darfst das nicht mehr. Du hast keine Macht über mich, ich mache, was ich will. Ich rede zu Jesus, ich habe keine Angst vor dir. Aber Petrus und Johannes haben dieses Befehl nicht widersetzt. Nicht mehr in Jesus' Namen zu predigen und zu heilen. Sie haben gesagt, Jesus ist unser Chef, nicht Kaiaphas. Jesus ist unser Chef, nicht Kaiaphas, nicht der Mächte von dem Tempel. Sie waren von Jesus berufen und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Auch wenn sie nicht so handeln, wie die Autoritäten des Tempels erwartet, das Wunder, das in Jesus' Namen vollbracht, war unübersehbar. Der Mann stand da, er tanzt rum, er konnte laufen. Er hat das nicht vorgemacht. Alle wussten, er war lahm für 40 Jahre. Okay, jetzt haben wir das Geschichte nochmal gehört. Aber wie hilft das uns? Na und, ist meine Frage immer. Was machen wir damit? Wir können vieles daraus nehmen. Gehör zu Jesus, folge Jesus. Aber was ich hier sehe, ist, dass eine neue Generation hast auferstanden. Die neue Generation nimmt über von dem Tempel. Und die haben das Macht von dem Heiligen Geist bekommen und von Jesus. Jede Generation muss den Heiligen Schrift interpretieren, um zu herausfinden, wie sie Jesus auf ihre eigene Weise nachfolgen kann. Wie viele Leute lesen immer noch die Luther-Übersetzung von der Bibel von 15. Jahrhundert? Keine? Warum nicht? Eine. Warum nicht? Wir haben dasselbe auf Englisch, das heißt King James Version. Und das ist altenglische Worte, Sprache. Ist ein bisschen schwer zu folgen und schwer zu lesen, weil es 500 Jahre alt ist. Aber jede Generation kommt mit einer neuen Bibelübersetzung. Neues Leben, Bibel, gute Nachricht, Bibel, Schlachter, Bibel, Basisbibel. Jede Generation kommt mit noch ein anderes aus. Sind sie falsch? Nein, sie müssen das Wort neu erfinden. Sie müssen das neu übersetzen. Die können nicht nur warten an, was die Glauben von ihren Eltern war oder ihre Ureltern. Da gibt keine Urenkel im Christentum. Wir sind alle Kinder von Gott und wir müssen dasselbe lernen. Wir können ein bisschen von unseren Eltern lernen, ja, das können wir. Aber wir müssen das in unsere eigene Sprache haben. Ich bin jetzt auch ein alter Mann. Ich habe Teenagers und sie erzählen mir jeden Tag, dass ich ein alter Mann bin. Weil sie sprechen in einer Art von Sprache, dass ich nicht verstehe. Und sie sprechen Englisch. Ich verstehe es sowieso nicht. Weil die Teenagers haben auch ihre eigene Sprache. Und die müssen das lernen. Die müssen neu erfinden für sich selbst, was es meint, eine Jesus-Nachfolger zu sein. Ja, uns ältere Menschen, wir sind da zu helfen, zu zeigen, zu beibringen, zu ein Vorbild sein. Das ist wichtig. Aber die müssen das selbst für sich selbst lernen. Sie müssen den Kraft den Heiligen Geist auf ihre eigene Weise erfahren. Die neue Generation kann nicht auf den Glauben der vorherigen Generation ausruhen. Deswegen hat Luther eine Bibel geschrieben. Er hat gesagt, die vorherige Generation macht alles falsch. Das war seine Thesis, hat an eine Tür genagelt. Das und das und das und das glaube ich nicht mehr. Du hast das selber gesagt. Das kommt nicht von der Bibel. Jede Generation muss das selber machen. Wir brauchen eine Reformation in jeder Generation. Sie müssen für sich selbst wissen, was sie glauben und warum sie es glauben. Sie müssen alles bisher Dagewesene in Frage stellen und den Heiligen Geist fragen, was er jetzt tut. Was der Heilige Geist jetzt macht in 2022, ist anders, als was er gemacht in 1512. Es ist anders, wie was er gemacht in 1945. Es ist anders, als was er gemacht in 1968. Es ist anders, was er gemacht hat in 1986. Er macht was Neues und sie müssen es wissen, was es ist. Petrus und Johannes bekamen Ärger, weil sie die Kultur und die Mächte des Tempels in Frage stellten und die Menschen einschlossen, die von den religiösen Machthabern abgelehnt wurden. Wann sind wir das letzte Mal in Schwierigkeit geraten, weil wir Menschen akzeptieren haben, die andere superreligiöse Menschen nicht akzeptieren? Das ist, was Jesus und Petrus gemacht haben. Die waren in Schwierigkeiten, weil sie haben Menschen akzeptiert, dass die superreligiöse Menschen haben die nicht akzeptiert. Jetzt kamen sie Probleme. Wann war das letzte Mal, das hat zu uns passiert? Oder trinken wir immer noch nur Kaffee und essen Kuchen? Weil wir alle zustimmen, was passiert und wie es alles geht. Ich habe keine Angst von Fragen von der nächsten Generation. Fragen sind immer gut. Mehr Fragen ist besser. Und mehr Fragen ist immer besser. Wenn wir immer fragen, warum, als ältere Menschen wollen wir einfach sagen, weil es so ist. Aber junge Menschen muss wissen, warum. Sie muss selbst lernen, warum. Sie müssen das selbst annehmen, in sich selber, warum. Und ich kann das nicht vor sie glauben. Sie mussten das für sich selbst glauben. Oder eine bessere Frage vielleicht ist, fällt dir jemand ein, dem es nicht erlaubt sein sollte, heute mit uns anzubeten? Ist da jemand, das fällt dir ein? Und wenn dir solche eine Person anfällt, frage dich, würde Jesus diesen Mensch akzeptieren? Wir sollten eine Gemeinde sein, das heißt, alle sind willkommen. Aber sind wir eigentlich, wenn jeder Mensch hier reinkommt, wenn der stinkende Bettler von draußen hier reinkommt? Ich erinnere mich an eine Geschichte von einer ganz großen Gemeinde in Amerika, und da war ein neuer Pastor, sollte eingeweiht sein an diesem Tag, und eine Woche vorher hat er geheim vor die Kirche als Bettler gesessen. Er hat sich angezogen wie ein Bettler, hat sich stinkig gemacht wie ein Bettler und saß da jeden Tag und hat gebettelt für eine Woche vor dieser ganz riesengroßen Gemeinde. Blick in deine Gehirn, so eine ganz große weiße Kathedrale mit einem Kreuz da drauf und alle die schönsten Menschen gehen da rein und er sitzt da draußen und bettelt. Und dann kam er rein an diese Einweihung. Und alle die Leute haben ihn angeschaut und geflüstert hinter einer Hand und schaut ihn an. Sie wussten nicht, wer er war. Und er lauft nach vorne. Und dann hat er angekündigt, ich bin der neue Pastor. Kannst du denken, was die Leute dachten? Was habe ich zu diesem Mann in die letzte Woche gemacht, gesagt, getan? Wer ist würdig, bei uns zu sein? Wer ist eigentlich hier willkommen? Denn wo Jesus ist, wird immer Akzeptanz gegeben. Denk nach, alle die Geschichten in der Bibel. Akzeptanz für die Niedrigste von Menschen. Ich finde das Wort jetzt nicht. Schäfer, der Shepherds. Die Schäfer, die stanken wie Schafe. Aber zuerst kam Jesus zu den Schäfer. Den Frau, sie waren getroffen in Ehegebruch. Und die Männer hatten sie vor Jesus geschmissen. Sie bekam auch Akzeptanz. Ja, er hat gesagt, Sünde nicht mehr. Aber wo war der Mann? Sie war gefangen inmitten von Ehebruch. Dann war der Mann auch dabei. Aber die brachte nur die Frau. Sie brachte nur die Frau vor ihn. Sie bekam auch Akzeptanz. Die Frau, der hat Öl über seinen Kopf gegossen. Sie bekam Akzeptanz. Maria, sie hat ihre Schwester Martha nicht geholfen. Sie bekam auch Akzeptanz. Fischer, Steuerberater, all die schlimmsten von Menschen kamen zu Jesus, haben auch alle Akzeptanz. Judas, denken wir, dass Jesus nicht wusste, wer Judas war von Anfang an? Ich glaube, er wusste von Anfang an, für 3 Jahre, was Judas machen wird. Und er hat immer noch Akzeptanz bekommen von Jesus. Diejenigen, die an der Tradition festhalten, werden wütend sein, wenn du die Tradition in Frage stellst. Aber wir müssen sie hinterfragen. Das Wirken des Heiligen Geistes ist ein Wirken, das die Kultur, in der wir leben, herausfordert. Das Wirken des Heiligen Geistes ist ein Wirken, das die Kultur, in der wir leben, herausfordert. Römerbrief 12,2, und jetzt lese ich von der Lutherbibel, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erinnerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und wir alle stimmen zu und sagen, ja, ist guter Vers, jetzt stimme ich auch dazu. Perfekt. Aber oft lesen wir diesen Abschnitt und denken an die Kultur da draußen. Die Kultur da müssen wir nicht folgen. Ja, das ist auch richtig so. Aber was wäre, wenn wir denken auch, die Kultur, dass wir selber eingebaut haben in unsere Gemeinde, unsere Gottesdienst, in unsere Kirche. Vielleicht müssen wir auch das in Frage stellen. Wie würde dieser Text klingen, wenn wir hören, von Welt oder Kultur unserer Kirche. Und stellt euch diese Gemeinde gleich. Und stellt euch nicht diese Gemeinde gleich, sondern ändert euch an der Erinnerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir als Gemeinde bauen auch Traditionen an, die nicht das Beste für uns sind. Vielleicht brauchen wir auch jemanden, was an unserer Tür nägelt und sagt, was wir hier machen, so und so und so, braucht Änderung. Jesus Christus kam, lebte und starb, um dich zu dem zu machen, wozu du geschaffen bist, um die Welt wieder ganz zu machen. Nicht nur uns wieder ganz zu machen, die Welt wieder ganz zu machen. Die ganze Schöpfung wartet Jesus' Rückkehr, hat Paulus geschrieben. Die ganze Schöpfung, nicht nur Menschen, die ganze Schöpfung wartet den Rückkehr von Jesus. Wir sind die Friedenskirche Halle. Ich finde das toll, dieser Name Friedenskirche. In Australien heißen alle die Kirchen nach unserem Glauben, Baptistengemeinde von dieser Stadt. Baptistenkirche Halle oder Baptistenkirche Frankfurt oder Baptistenkirche. Aber wir sind Friedenskirche. Was heißt Frieden? Wir fragen das immer. Das ist nicht nur kein Krieg. Frieden ist ein Wort für alles, das wohlgut geht. Wohltuend. Das hebräische Wort Shalom. Dass wir voll eingepackte Menschen sind. Nicht nur Menschen, die nicht keine Leute töten. Das können wir alle sagen. Das heißt nicht Frieden. Sind wir zufrieden mit unserer Arbeit? Sind wir zufrieden in unserem Leben? Sind wir zufrieden mit, wo wir leben? Sind wir zufrieden mit unseren Nachbarn? Sind wir zufrieden mit unserer Stadt? Was für eine Shalom haben wir? Jesus kam, lebte und starb, um dich zu dem zu machen, wozu du geschaffen bist, und um die Welt wieder ganz zu machen. Das ist Frieden oder Shalom. Und Shalom ist kulturverändernd. Lass uns beten. Unsere Vater im Himmel, wir danken dir, dass du unseren Text gegeben hast, dass wir die Bibel haben, dass wir lernen kann, dass jede Generation uns diese Bibel und diese Texte neu erfinden kann, dass wir das für uns in unsere Herzen glauben kann, dass wir dich folgen kann. Zeig uns, Heiliger Geist, wie wir das Richtige machen. Gib uns die besten Fragen. Hilf uns, viele Fragen zu haben. Und uns ältere Menschen, hilf uns, gute Antworten zu haben. Das fördert mehr Fragen und nicht nur alles endet in Schwarz-Weiß. Hilf uns, dass eine Führung zu sein, dass Leute unsere junge Generation neu erfinden kann, was es meint, der Heilige Geist zu folgen. Hilf uns, deine Kinder zu sein, jeden Tag, wo wir sind, in unserer Umwelt. In deinem Namen von deinem Sohn beten wir, Jesus Christus. Amen.